Ja, als Orthopäd bin ich jetzt natürlich nicht mehr tätig. Und jetzt habe ich alle Mühe, mich um andere Probleme, die mich immer schon interessiert haben und die im Kontakt mit den Menschen auch relevant waren, zu diskutieren und zu verarbeiten. Und im Rahmen des theologischen Frühschoppens, das ein paar Mal im Jahr stattfindet, haben wir eine Thematik gehabt, und da ist es gegangen um die sogenannte Kirchenvolksbegehren. Und unter anderem ist ja da auch eine geschwisterliche Kirche. Das ist eine gleichwertige Behandlung von Mann und Frau. Und ein Punkt ist jetzt eben der Punkt, den ich da behandeln will, die positive Bewertung der Sexualität als wichtiger Teil von Gott geschaffenen und bejahten Menschen. Das ist ein Thema, wo in allen Religionen sehr wichtig ist und wo je nach Kultur und Religion völlig anders beantwortet wird. Wir wissen, dass im Christentum die Probleme sehr gelegentlich in der Geschichte sehr negativ behandelt worden sind. Wir kommen dann auch darauf zurück. Und es geht jetzt noch einmal, die verschiedenen Punkte da zu beleuchten. Allerdings kann ich natürlich nicht auf alle Punkte eingehen, die in dem Begehren sind. Zum Beispiel Empfängnisregelung, das heißt Anerkennung der Verantwortung der Gewissensentscheidung in Fragen der Sexualmoral oder keine Gleichsetzung von Empfängnisregelung und Abtreibung, das ist ein anderes, ganz anderes Thema oder ein ausführliches Thema, das wir hier nicht behandeln wollen. Aber es geht jetzt einmal im Besonderen einfach die Sexualität allgemein als von Gott geschaffen, bei Menschen, die von Gott geschaffen ist und bejaht werden müssen. Die Frage ist natürlich, warum dass der einzelne Christen sich um die Probleme eine Antwort finden. Es ist ja schon so, dass es einfach nicht lange, dass man nur von den Büchern und von den Kanzlerbriefen das hört, sondern es muss auch, jeder Christ muss sich über die wesentlichen Probleme selber Gedanken machen.
Wenn ich richtig sehe, seht ihr das als eine sehr aktuelle Thematik heute beurteilen. Ist das so?
Ja, dem kann man sagen so. Aber gerade in Luzern an der Theologischen Fakultät hat man zum Beispiel eine ganze Woche lang über Probleme diskutiert von Religion und Sexualität. Im Besonderen natürlich im Christentum, wie das war im Alten Testament bei den Juden, wie das war mit dem Frühchristentum, wie das war nachher im Verlauf der Geschichte. Das sind ganz verschiedene Referenten von der Schweiz. Aber dann auch vor allem von freier Seite her. Weil die ganze Thematik von der Sexualität natürlich die Frauen im ganz Besonderen interessiert. Und das ist nun eine Thematik, die seit hunderten Jahren, vor allem jetzt aber in den letzten 20, 30 Jahren, im hohen Maße von den Frauen mit studiert und behandelt worden sind.
Kann man euch sagen, dass die Frauen diesbezüglich immer ein bisschen in einer Minderheit oder in einer schlechten Stellung gewesen sind? Wenn man zum Beispiel heute denkt, was im Islam passiert, da ist also die Frau immer wieder zurückgedrängt, oder? Sie ist da in einer schlimmen Stellung. Kann man das sowieso sehen?
Das kann man schon sehen. Im Besonderen im Islam ist an und für sich vom Prophet her die Sexualität hoch im Kurs. Es gilt sogar, dass der Sexualakt, der Geschlechtsakt selber quasi eine paradiesische Angelegenheit ist. Aber da sieht man halt, dass zwischen Theorie und Praxis im Verlauf der Geschichte sich ganz verschiedene Facetten ausbilden tun. Und so ist es auch im Christentum gewesen.
Herr Dr. Zimmermann, ihr habt mir Musik mitgebracht. Und zwar ist das Musik aus einem italienischen Frauenkloster, aus der Zeit ungefähr vom 16. Jahrhundert. Und ich darf jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ein Stück daraus spielen.
Thank you. le gente, augurite, augurite, oculi.
Convocate gentes, convocate gentes, augurite, augurite, oculi.
Venite et videte, venite et videte, quam admirabilis est Dominus. Quam admirabilis, quam gloriosus.
Herr Dr. Zimmermann, in dem Vortrag gestern seid ihr eigentlich mit dem Thomas von Aquin, dem Kirchenlehrer und berühmten scholastischen Philosoph, in die ganze Frage reingegangen. Warum?
Ja, der Thomas von Aquin, das ist ein ganz berühmter Theologe im 13. Jahrhundert. Er ist der fünfte Kirchenlehrer neben Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregorius. Ist also ein ganz wichtiger Mann gewesen. Aber er hat seine Probleme in seiner Zeit gesehen und auch so interpretiert. Und das Interessante ist, weil er das derart krass formuliert. Die Sexualität ist ja immer auch das Problem der Beziehung von der Geschlechter Mann und Frau. Und der Thomas von Aquin sagt nun gerade, die Frau sei ein verfehlter Mann.
Da finde ich aber natürlich, das ist eine schlimme Sache, ein bisschen ein starkes Stück so. Wie kommt der Thomas, der heilige Thomas, auf die Meinung?
Der Thomas von Aquin stützt sich hier genau auf den Philosophen Aristoteles. Und das ist seine Auffassung von der damaligen Welt, dass die Frau nachgeschaltet ist der Mann. Aristoteles begründet das dadurch, dass die Frau gezeugt worden ist als primär als ein mangelhaftes Wesen, weil der männliche Samen offensichtlich in dem bei der Zeugung von der Frau irgendwie ein Schwächer leidet.
Das ist natürlich auch nicht unbedingt eine sehr rosige Sicht der Dinge, aber hat sich die Meinung von Aristoteles im Laufe der Zeit ein bisschen erhalten? Hat die eine Wirkungsgeschichte, wenn man so wollte, fragen?
Ja, es ist durchaus so, dass diese Meinung von Aristoteles und der von Thomas über Jahrhunderte gegangen ist. Von Aristoteles bis zum Thomas ist ja schon mal 16 Jahrhundert gewesen und das ist ja dann noch weitergegangen bis in die Moderne. Der Thomas von Aquin hat zum Beispiel auch noch anders gesagt, oder respektive der Aristoteles, dass zum Beispiel die Organisation von der Familie, dass der Mann das Oberhaupt ist und dass die Frau verantwortlich ist für das häusliche Leben und dass der Mann irgendwie das ganze Außenministerium verwaltet wird und für die Frau das Innenministerium.
Durch die heutige Biologie das auch noch so gesehen? Oder hat man heute natürlich sehr wahrscheinlich andere Ansichten?
Genau so. Die Biologie heute beweist genau das Gegenteil. Und zwar, wir wissen ja, dass die Geschlechter bestimmt sind durch Chromosomen. Chromosomen, das sind ja die Architekten vom Leben. Der Mensch hat ja 23 Chromosomenpaare, auf wo ist ein Geschlechtschromosom. Und die Geschlechtschromosomen, die sind paarweise. Die Frau hat zwei X und der Mann hat ein X und ein Y. Das heisst, der Mann teilt mit der Frau das X. Und daraus geht hervor, dass die Grundbestimmtheit vom Geschlecht, das Urgeschlecht eigentlich weiblich ist und dass der Mann eine Variante ist von der Frau durch das Y. Das Y gibt die Männlichkeit und bestimmt, dass der Mann ein Mann wird, aber der Mann hat immer noch das X-Chromosom und teilt mit dem X auch diesen weiblichen Pool, könnte man sagen.
Aber jetzt lesen doch wir in der Bibel, dass Frau eigentlich aus dem Rib vom Adam, also Eva vom Adam, genug ist, wenn er geschlafen hat, Gott ließ einen Schlaf über ihn kommen und hat aus der Rippe Eva geschaffen. Wie ist das in der Sicht?
In der Bibel hat es zwei Schöpfungsgeschichten. Das ist die zweite Schöpfungsgeschichte, wo der Gottvater als Töpfer erscheinen tut und aus der Rippe von dem Mann erstens mal den Adam machen tut. Adam heisst ja Erde. Er macht zuerst einen Mensch, der heisst Adam, und aus dem schafft er dann die Eva. Das ist der zweite Schöpfungsbericht. Im ersten Schöpfungsbericht wäre es ganz anders, dass Mann und Frau gleich sind. Sie sind erschaffen nach seinem Ebenbild. Und das zweite wäre jetzt nun quasi so, als würde die Frau aus dem Mann erschaffen. Biologisch ist das nun nicht möglich. Biologisch kann man aus einem Mann nie eine Frau machen und auch nie eine Frau aus einem Mann. Warum? Weil in den Körperzellen ist immer, in jeder Körperzelle ist der ganze Schöpfungsplan, alle Gene eingepackt. Und aus männlichen Zellen würde man nie können, wie weibliche, ein weibliches Wesen machen. Das ist, der Schöpfungsbericht ist eben ein unerhörtes, schönes Bild. Das muss man als Bild interpretieren, das schlussendlich alles von Gott abstammen tut.
Das ist in gewissem Sinn auch sinnlos. Wenn man jetzt so von der Priorität redet, ist der Mann mehr oder ist die Frau mehr? Ist das richtig?
Ganz richtig ist es so. Der Thomas von Aquin hat das leider wörtlich aufgefasst, dass die Frau vom Mann abstammen tut. Dabei ist das ein wunderschönes Bild. Es gibt keine Primär und Sekundärs, sondern wir wissen ja von der Evolution, dass das eine andere Geschichte hat. Das sind einfach grosse, grossartige Bilder.
Herr Dr. Zimmermann, ihr habt vorher gerade mal so ein bisschen angetänt, dass mit der Sexualität ein bisschen eine schlechte Geschichte verbunden ist. Jetzt so, als Christo haben wir natürlich zuerst einmal Interesse, nicht unbedingt nur zu wissen, was der heilige Thomas gesagt hat, sondern was Jesus zu der Frau sagt und zum Frauenbild und überhaupt zur Sexualität. Wie seht ihr das?
Die Geschichte, aber wie man gehört, ist gelegentlich negativ, die eine richtige Leibfrauenfeindlichkeit. Und jetzt aber bei Jesus ist das gerade aber nicht der Fall. Am Anfang vom Christentum, Jesus selber, hat ein sehr positives Verhältnis gehabt zum ganzen Menschen. Zu all seinen menschlichen Problemen. Er hat ein normales Verhältnis gehabt zu den Frauen. Ist mit den Kranken gewesen, mit den Armen, mit den Prostituierten. Er ist sogar mit den römischen Soldaten, die dem Kaiser haben müssen, opfern. Er ist mit den psychiatrisch Kranken gewesen, mit den Besessenen. Hat er so genommen in ihrer Lieblichkeit, so wie sie sind. Und das ist nicht diese Trennung von Leib und Seele, wie wir das später dann erleben tun. Sondern für Jesus ist das Reich Gottes jetzt für jedermann da gewesen. Und er ist absolut kein Kostenverächter gewesen. Er hat auch gerne Brot gehabt, Wein. Er hat auch gerne ein gutes Parfum gehabt. Er ist also ein normaler Mensch gewesen, der mit seinen Sinnen alles aufgenommen hat und den Menschen so akzeptiert hat, wie er war. Nur hat er wegen dieser Auffassung von dem nahe sieben Menschen, hat er eben Konflikt gehabt und ist darum dann bei den Menschen damals ans Messer gekommen.
Jesus hat ja in der Zeit der Antike gelebt. Die war gar nicht aber leibfeindlich. Wie war die Stellung damals in der Antike, eurer Auffassung nach?
Ja, da müssen wir sagen, sowohl als auch. Wenn man jetzt einmal zum Plato kommt, der Plato, grosser Philosoph, für den ist das Wesentliche nur der Geist gewesen. Alles, die scheinbare Welt, das ist Hintergründe gewesen, da, hinter dem Sichtbare ist der Geist gewesen. Und von dem haben nachher die Kirchenväter sehr, sehr, sehr Substanz genommen. Aber in der Antike, so allgemein vorne, ist man sehr, sehr liberal gewesen. Wir wissen ja, dass die Götter selber, der Zeus, ist ein Hetero gewesen. Er hat sowohl die Europa als Stier vom Libanon, vom Phönizien nach Kreta entführt. Das heisst, und er hat sogar einen Knabe geliebt, den Ganymed. Denn damals, die Homosexualität ist damals gang und gäbe bei den Griechen. Und wir kommen ja dann noch auf dieses Thema zurück, weil die Homosexualität ja damals wie heute ein Problem ist. Das ist einfach ein Naturgegebenes, das ist eine Normalvariante von Menschen und hat zu aller Zeit existiert.
Ihr habt vorhin gesagt, eben bei den Kirchenvätern heisst es vielleicht doch irgendwie eine andere Sicht gegeben, nicht mehr die gleiche. Wir haben letztens gerade mal eine Dissertation haben von einem jungen Oberwalliser, vom Dr. Gerd Tönni, über den Vergleich, wie die alten Menschen in der Antike behandelt haben und was eben die Kirchenväter gemacht haben. Das ist ganz eine andere Ethik und ganz eine andere Auffassung von den Kirchenvätern. Kommt man jetzt gerade der heilige Augustinus zu sein? Was sagt denn der da?
Ja, bei dem heiligen Augustinus müssen wir wissen, also, dass der vom 3. Jahrhundert gelebt hat und dass der als junger Student sehr ein Lebemann war und ein sehr lockeres Leben geführt hat. Der hat mit 18 Jahren hat er bereits einen Sohn gehabt und der hat nachher seine Geliebte verstoßen. Auf der anderen Seite hat er sehr fromme Mütter gehabt und er ist eng in Kontakt gekommen mit dem Christentum durch seine Mütter, während der Vater noch kein Christ war. Und dann durch sein Studium und er ist dann nach Rom und nach Mailand, hat er schon mit 24 Jahren Rhetorikunterricht gehabt, ist dann in Kontakt mit dem Ambrosius und hat immer wieder gesehen, es dürstet ihnen an und für sich nach irgendetwas anderem. Und das andere ist das Christentum gewesen, aber er hat die Konsequenz primär nicht auf sich nehmen. Aber schlussendlich hat er sich vom Ambrosius überzeugen lassen über das Christentum. Und dann, weil er sich so als sündhafter Mensch gefühlt hat, sich bewusst war, was er selber vertrieben hat, wie er unter Sexualität leidet und was das für ihn selber Probleme sind, ist er geradezu in das andere Extremität von Leibfeindlichkeit gefallen, dass alles, was Leib und Sexualität anbelangt, dann schlussendlich quasi sündhaft war. das ist die Tragik von ihm, dass er die Synthese zwischen Leib und Seele nicht stattgefunden hat, sondern er hat dann das Sexuelle und das Leibliche eigentlich verdonnert.
Und das tut man heute zum Teil noch der Kirche vorwerfen, sie sei leibfeindlich geblieben. Ist das ungefähr richtig?
Ja, das kann man jetzt nicht mehr so sagen, gell? Das kann man jetzt sicher nicht mehr sagen. Seit dem Zweiten Vatikanum hat sich das sicher vieles geändert. Aber das ist schon so, über Jahrhunderte ist das so gewesen. Augustinus hat ja genau gewusst, dass das primäre christliche Gebot ja ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber er hat zum Beispiel dich selbst als Fragezeichen gemacht, weil er sich mit seiner Leiblichkeit nicht kann identifizieren. Er hat gesagt, ja, und wenn ich mich hasse, ich kann ja meinen Nächsten nicht so lieben, wenn ich meinen Nächsten hassen tue. Da sieht man, dass er diese Synthese zwischen Leib und Seele damals nicht hat können vollziehen. Augustinus hat dann das Weltbild im Satz zusammengefasst, der da heißt: Recht ist das Haus, wo der Mann befiehlt, das Weib gehorcht. Recht ist der Mensch, wo der Geist herrscht und das Fleisch dient. Das ist die Zusammenfassung von seiner Religionsphilosophie.
Ein bisschen strenge Philosophie.
Ja, kann man sagen.
Herr Dr. Zimmermann, wir haben jetzt vorher gerade mit dem Augustinus geschlossen, ein Teil in unserem Gespräch. Mich interessiert jetzt doch noch zu wissen, wie so die heutige moderne Auffassung ist, was zum Beispiel der Sigmund Freud, Psychoanalytiker und so weiter, zu diesen Fragen sagt.
Ja, der Sigmund Freud hat natürlich ein wesentliches Beitrag in der Analyse von der ganzen Triebhaftigkeit vom Mensch. Aber er ist eigentlich im Triebhaften geblieben und ist quasi im anderen Extrem gewesen, wie der Augustinus oder der Thomas, dass er eben die geistige Dimension vielleicht eher weniger gesehen hätte. Eine Synthese, wie man sie heute hat, oder kommt, ist eigentlich vielfach von den Freuden erschaffen worden. Die Freuden haben mittlerweile eine ganze breite Palette einer Bibliothek quasi über Probleme von Frau, Mann und das Leibliche allgemein als gute Schöpfung Gottes.
Gibt es eigentlich einen Begriff wie Sexualethik? Heute auch? Haben die Freuden auch mitgemacht an der Schaffung von so einer Ethik? Oder wer ist da zum Beispiel maßgebend in der Richtung? Oder ich meine, es muss ja der Mensch alles, was er macht, mit einem Ethischen verbinden. Er kann ja nicht verantwortungslos handeln, zum Beispiel.
Gut, ich bin ja kein Sexualethiker. Aber allgemein muss man sagen, dass Sexualethik an und für sich nicht eine besondere Ethik sein kann, sondern es muss einfach darum gehen, dass der Mensch verantwortungsbewusst handelt in der sexuellen Problem, dass er versucht, das Richtige und Gute zu tun. Das heisst aber auch, dass er nach dem Güter strebt und dass er das tut, was er kann. Nicht unbedingt nach einem kategorischen Imperativ, wie das Kant formuliert hat. Als Christen müssen wir sagen, haben wir die Grundlage von der Ethik in der Bergpredigt, im jesuanischen Liebesgebot und in der sogenannten goldenen Regel. Was ihr wollt, dass euch die anderen erweisen, das erweist auch ihnen. Das berührt auf Gegenseitigkeit und setzt immer die Selbstachtung für uns. Ein Mensch, der sich nicht selbst achtet, der achtet auch seine Mitmenschen nicht. Jede Gewalt, Missbrüche, mangelnder Respekt vor seinem Partner, mangelnde Selbstachtung widerspricht der Personenwürde und instrumentalisiert den Menschen zum Objekt und lässt ihnen nicht gelten als verantwortungsbewusster, selbstentscheidender Mitmensch. Das ist ganz entscheidend. Und das passt, das gehört auch zur Sexualität wie zu allem anderen. In der modernen Gesellschaft sind wir im anderen Extrem, dass der Sex ausgebeutet wird zur Industrie. Und das ist natürlich eine flagrante Verletzung von der Personenwürde, wenn man den Menschen zum Lust und zur Maschine trimmen tut.
Da ist noch das Problem der Homosexuellen, oder? Man stellt ja in der Gesellschaft immer wieder fest, dass die auch noch randgedrängt werden, dass die ihre Sexualität nicht kennen und entwickeln in dem Sinn.
Ja, das ist durchaus tragisch, die Situation. Und wie man vorhin ausgeführt hat, ist das schon in so allen Jahrhunderten gewesen. Es sind ungefähr 5-10% der Menschen sind homosexuell, lesbisch oder homosexuell. Das ist einfach früher auch im medizinischen Bereich ist das als Krankheit interpretiert worden, aber heute kein Arzt und kein vernünftiger Mensch sieht das noch heute als Krankheit, sondern das ist eine Variante der Natur. Entweder ist man so oder ist man nicht. Man weiß ja auch nicht ganz genau, wieso eine heterosexuell gestimmt ist und der andere homosexuell. Man hat keinen Beweis in den Hormonen, auch nicht im Geschlecht, was man wie jeder Mensch kann bestimmen kann. Auch das ist nicht der ausschlaggebende Faktor, auch nicht die Erziehung. Sondern es gibt in Gottes Namen Menschen, die fühlen sich nicht zum Gegengeschlechtlichen hingezogen, sondern zu gleichen Partner. Und da ist man heute durchaus der Meinung, dass in Würde die an und für sich genau die gleichen Rechte und Pflichten haben wie der heterosexuelle Mensch. Dass es auch für die an und für sich die Liebesfähigkeit existiert, dass man die nicht sollte irgendwie aussondern. Und dass man an und für sich deren Situation genauso respektieren tut im alltäglichen Leben wie der heterosexuelle Mensch.
Herr Dr. Zimmermann, danke vielmals für die tollen Ausführungen, die ihr gemacht habt zum Problem der Sexualität, wo ja jeder Mensch angesprochen ist. Habt ihr noch das Schlusswort? Was wolltet ihr mir am Schluss von dem Gespräch sagen?
Also, Wenn heute eine neue Sicht von den Dingen ist, so ist es vor allem wegen der Freude. Es ist tatsächlich so, ich erwähne nur zum Beispiel eben die Elisabeth Moltmann-Wendel, wie viele andere auch, die einfach den Körper der Frau wie des Mannes oder das Geschaffene einfach entdeckt haben als die gute Schöpfung und nicht mehr das Sündhafte, wie das im Verlauf der Geschichte entstanden ist, das primär bei Jesus nicht der Fall war, aber eben durch die Antike und danach von den Kirchenvätern und über Thomas Aquin und so weiter und sogar bis auf Freud tradiert worden ist, dass diese Missachtung vom Körper, dass der aufgehoben wird. Und da gibt es unsäglich viele schöne Literatur über das. Selig die Zärtlichen, könnte man sagen.
Aber es ist doch so, dass wir, wenn ich eben richtig verstehe, alle noch eine gewisse Aufgabe hätten in dem Bereich, dass es da ein bisschen bessert.
Selbstverständlich muss jeder in seinem Bereich schauen, dass er da zum Positiven die Sachen wenden kann.
Herr Dr. Zimmermann, danke schön. Nochmal, und ich gratuliere euch, dass ihr als Arzt im Ruhestand Zeit nehmt, so ein Problem anzupacken und hier in Kirche aktuell kommen zu reden. Danke.